Ja, gute und herzlich willkommen mal wieder zu Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98, zu unserer Comeback-Folge, Antrittsfolge zur neuen Saison 24-25, sagen gute Toni Seiler und Colin Mahnke. Und Toni, ich kann es ja nicht anders sagen, ich finde, du siehst voll erholt aus. Gute.
Gute, Colin, gute da draußen. Ja, schön, dass mich die anderen jetzt nicht sehen können. Das heißt erholt, also die Kinder haben Ferien. Wenn du 6 verschiedene Stimmchen da im eigenen Wohnzimmer den ganzen Tag hörst, dann will ich dich mal sehen, ey. Also Erholung sieht anders aus. Arbeit habe ich auch noch.
Dann hältst du dich gut.
Aber ich muss auch sagen, ich habe, und das sieht jetzt leider keiner, aber du vielleicht so ein bisschen. Ich habe es auch geschafft, jetzt die letzten halben Jahr so um die 12 Kilo abzunehmen. Also
wirklich.
Ich fühle mich auch ein bisschen sportlicher. Nicht ganz wie damals, aber.
Man sieht es sehr. Das Gesicht ist ein bisschen schmaler geworden. Ohne Bart wäre es noch krasser, weil der ja nochmal ein bisschen unten zumindest ein bisschen Volumen hat. Also Hut ab, Respekt, steht dir gut, finde ich. Und ich meine, du bist ja auch in der Traditionself schwer aktiv. Bist da ja auch jetzt öfter wieder mal am Zocken und so. Und wie du sagst, ich glaube, das tut einem doch gut, wenn man wieder ein bisschen weniger drauf hat, wenn man sich wieder ein bisschen sportlicher fühlt. Das ist dann ja einfach ein gutes Gefühl.
Absolut. Nee, das stimmt. Diese Kilos, das ist schon auf Dauer tut es schon weh. Und wenn man dann ab und zu mal noch auf dem Fußballplatz stehen will, dann tut es zweimal weh.
Ah ja, klar. Gut, man muss ja kein Elton da Costa sein, der gefühlt den Körper noch von vor 10 Jahren hat, aber ein bisschen in Form sein ist doch immer ganz schön. Ja, deswegen, ich wollte dich als allererstes mal fragen, wie es dir geht mit der Pause. Jetzt haben wir schon körperlich gesprochen, jetzt aber mal, beziehungsweise nach der Pause vielmehr, jetzt mal geistig gesehen, weil, ich weiß es ja auch, wir haben uns ja auch schon im Vorfeld unterhalten, ich glaube auch für dich, das war einfach unheimlich anstrengend, diese vergangene Saison, gerade jetzt mit ein bisschen Abstand.
Ja, also die Pause hat man gebraucht. Ich gebraucht. Klar war die EM noch während der Pause, logischerweise. Aber am Ende ist das ja so ein Stück weit auch Erholung, wenn man dem Land dann irgendwo zufiebern darf. Aber der Verein ist am Ende des Tages immer wichtiger. Und ich sage mal, das war dann doch auch eine schmerzhafte Saison. Und da braucht man so eine gewisse Zeit. Ich glaube, das kann man auch nie so 100% abschütteln, wirklich bis zu dem Tag, wo es dann wieder losgeht. Also man macht sich auch so immer so ein paar Sorgen und hofft, dass es halt irgendwie nicht so weitergeht, weil man das Gefühl halt noch so hat. Aber ich bin jetzt voller Tatendrang, guter Dinge und freue mich unfassbar auf Sonntag, auf den Start. Bin super happy auch mit den Leuten, die wir geholt haben, weil wir haben es ja auch schon mal hier thematisiert, dass das einfach jetzt auch nötig war. Also du hast diesen Schnitt machen müssen. Kannst du natürlich auf der einen Seite auf der Trainerbank machen, hätte ich aber total falsch gefunden. Oder halt eben mit der Mannschaft da frisches Blut reinzubringen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Bin da super happy, freue mich auf die Jungs. Wir haben, glaube ich, jetzt nicht irgendwie ultra viel Erfahrung eingekauft, aber super spannende Spieler, die, glaube ich, ein sehr, sehr großes Potenzial noch haben. Und das ist ja das, auf was ankommt. Also wir wollen ja wieder eine Entwicklung sehen. Wir wollen wieder schönen Fußball sehen. Wir wollen wieder Frische sehen, neue Ideen sehen. Und das kann ich natürlich mit Spielern, die noch sehr wissbegierig sind und da was beweisen wollen, natürlich deutlich besser, wie wenn jetzt ich nochmal da auftribbel und mir von niemand mehr was sagen lasse.
Ja, aber Toni, jetzt haben wir ja die Katze aus dem Sack, deswegen bist du so gut in Form. Genau. Hast nochmal hier Comeback-Pläne, ich merke das ja, schon, ja.
Hab gedacht, vielleicht, wenn jetzt der Marvin weggeht, dass da nochmal eine Planstelle frei wird, aber ich glaube, das wird nichts mehr.
Ja, also ich muss sagen, ich gerade mit echt so ein paar Wochen Abstand habe ich auch wirklich gemerkt, wie viel Kraft diese Saison gekostet hat. Muss ich wirklich sagen, weil ich meine, es ist ja verständlich, ne? Wir haben es ja immer wieder hier auch jede Woche irgendwo auch, ja, wie sagt man so schön, gebetsmühlenartig wiederholt, dass wir natürlich von vornherein wussten, wie schwer das wird, ne? Und dass ja auch niemand, ja, wie soll man sagen, es hatte jetzt ja auch niemand erwartet, dass wir da Platz 8 erreichen, ne? Aber es ging ja oftmals um die Art und Weise, wie wir die Dinger dann verloren haben. Einerseits mega unglücklich, ich nehme da wirklich dieses Spiel in Bremen als Knackpunkt von den Unglücklichen, war das i-Tüffelchen. Weil meiner Meinung nach, das hätte wirklich dieser Turnaround nochmal sein können. Zumindest nochmal wirklich bis im letzten Saisondrittel nochmal Feuer fangen, nochmal rankommen, weil da zu dem Zeitpunkt war noch nichts verloren, so blöd sich das ja anhört, ne? Und hätte da das Ding vom Skakel gezählt, dann letzter Minute 2-1, ich glaube, das wäre nochmal ein richtiger, richtiger Boost gewesen. Und wie bitter kann eine Saison laufen? Das ist so ein Synonym. Ja, und auf der anderen Seite dann diese Auftritte mit irgendwelchen 0-5 zur Halbzeit. Gut, da war die Messe auch schon gelesen, da gegen Hoffenheim, aber da muss ich schon auch sagen, also da gibt's halt auch Schöneres, als dann so ein Halbzeitspiel noch durchzuführen, gell? Und wo du weißt auf den Rängen, das ist zwischen Unglauben und einfach so einem Hals, ne? Und das, ich meine, was soll man auch machen? Also mit Grabesstimmung uns eingraben ist doch auch Quatsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass sowas dann natürlich nochmal eine besondere Herausforderung ist, da den richtigen Ton auch zu treffen, ne? Dass du da nicht mit Tomaten beworfen wirst, gefühlt, wenn du da unten der Aff machst und der Clown, ja, und so tust, als ob nichts wäre. Aber auf der anderen Seite sag ich ja, also es ist dann letztendlich, ist es ja auch nur Fußball, in Anführungsstrichen. Da musst du, also man muss ja dann die richtige Balance irgendwie finden, ne? Und ja, und das so oft, sagen wir mal, oft von so vielen negativen Energien von allen möglichen Seiten, dass da jeder nur abkotzt bei so einer Saison, ist ja irgendwo auch zu verstehen. Sei es die Mannschaft selbst, sei es die Verantwortlichen oder eben auch die Fans und mal selbst ja drumherum. Und das kostet einfach Kraft. Und deswegen bin ich extrem froh, dass wir das jetzt abhaken. Ich glaube, so wirtschaftlich gesehen und so kann man ja auch einfach die positiven Dinge sehen. Die Kohle haben wir jetzt mitgenommen, ist doch top. Und jetzt bin ich auch, wie du es eben gerade schön gesagt hast, voller Tatendrang. Und ich bin gespannt auf Sonntag und auf unser neuer Team, auf unser neues Team. So. Und ja, Toni, wenn wir einmal so die Namen uns zumindest mal anschauen, wen wir da so neu haben. Also da haben wir ja so jemanden wie Luca Marseiler, ich habe ihn bei der Mannschaftsvorstellung gefragt. Der ist in München geboren, hat aber neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschaft und ich glaube, die Mama ist aus Portugal. Da habe ich so gemeint, ah ja gut, was soll ich denn sagen? Servus, ciao oder bom dia, was ist dir recht? Da meint er dann wirklich in so breiten Münchner Dialekt, oh, ich komme aus München, also Servus ist schon das Passende. Weil er meinte, er kann leider kaum Portugiesisch und Italienisch irgendwie auch nicht so wirklich. Also mega sympathisch. Und der ist mir auf jeden Fall schon positiv aufgefallen, zum Beispiel beim Testspiel gegen hier das Luxemburger Team aus Hesperingen. Und ja, jetzt wo Marvin Melem vermutlich wahrscheinlich weggehen wird, ist das, glaube ich, ein ganz guter Ersatz.
Ja, ich kenne ihn noch von früher tatsächlich. Also was heißt, kenne ist jetzt übertrieben, aber ich habe schon einige Spiele auch von ihm gesehen und er hat mir eigentlich immer gut gefallen. Ich glaube auch, dass das einer ist, der eben so in die Tugendenkiste so ein bisschen reinpasst. Also ist jetzt keiner, der sich im Zweikampf irgendwie versteckt. Kann kicken, ist zentral unterwegs, hat ein gutes Füßchen und ja, scheut jetzt auch die Zweikämpfe nicht und ich glaube, dass das eben auch für die zweite Liga wieder eine wichtige Komponente ist, dass es da wirklich nicht nur jetzt übers Spielerische geht, sondern dass man dann eben auch körperlich, hätte man in der Bundesliga in den ein oder anderen Spielen auch ein bisschen mehr gebraucht, aber jetzt sind wir ja wieder in der zweiten Liga und jetzt müssen wir uns da irgendwie auch wieder anpassen und gerade die Spieler, die jetzt neu sind, die dann entweder aus dem Ausland kamen oder aus der dritten Liga kommen, ist das auch natürlich auch nochmal wieder Neuland, die zweite Liga jetzt zu sehen und zu bespielen. Ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich auch auf ihn und natürlich noch viele andere, die wir da verpflichtet haben.
Ja, eben. Also wir können sie ja zumindest einmal hier durchgehen. Finn Lakenmacher, Paul Will, Marvei Papela, dann haben wir Kai Kleefisch, dann jetzt ja auch eigene Jugend, der Otman El Idrissi oder Otto, glaube ich, wird er genannt, der 17-Jährige, der auch richtig, richtig genial gespielt hat, völlig unbekümmert, auf den freue ich mich total, Mal sehen, wie viel Spielanteile er bekommen wird. Dann hinten der Turm in der Abwehr, im wahrsten Sinne des Wortes, der Alexander Vukotic, Sergio Lopez und dann haben wir im Tor noch Karol Nimczycki. Genau, und ich bin, gut, Klaus Jasula, den nehmen wir mal in Klammern natürlich mit. Und in Klammern auch Fraser Hornby, nachdem er ja eigentlich die ganze Zeit leider uns nicht zur Verfügung gestanden hat. Da gab es jetzt ja auch diese Schrecksekunde, dass er sich am Knöchel verletzt hat, da runtergehumpelt ist, aber es scheint nicht so schlimm zu sein, zum Glück. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Und Toni, vielleicht Oscar Willemsson natürlich auch nochmal mit einem kleinen Ausrufezeichen hier genannt, ist kein Zugang. Aber ich meine, der hat sich jetzt über 2 Jahre bei uns, ja, bewiesen, rangetastet und ist jetzt auch verletzungsfrei geblieben, meines Wissens nach jedenfalls. Also ich nehme an, dass er wirklich als Nummer 1 Stürmer in die Saison gehen wird.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich bin immer gespannt, wie wir nachher auch vom System her das Ganze angehen. Also ich glaube weiterhin, dass wir in einem 3-5-2 spielen werden. Deswegen glaube ich auch, dass Oscar da vorne gesetzt ist erstmal. Und dann schauen wir mal, wer sich daneben dann qualifiziert hat, um zumindest jetzt gegen Düsseldorf dann in der Startelf zu stehen. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn Fraser jetzt nicht fit genug wäre für das Spiel oder vielleicht zu früh kommt, dass wir dann vielleicht sogar mit Lakenmacher da starten. Ich meine, der ist unbekümmert, der hat in der dritten Liga bewiesen, dass er es kann. Und man hört zwar immer, ja, er ist noch nicht so weit, aber ich sehe das gerade im Offensiv- und im Sturmbereich halt einfach so, dass es nicht immer alles funktionieren muss. Du musst halt zum richtigen Zeitpunkt dann irgendwo da sein. Und ich habe viele Stürmer auch in meiner Laufbahn gesehen, natürlich die ganz Großen wie in Sandro Wagner, den würde ich jetzt mal ausklammern. Aber in den allermeisten Fällen, auch wenn ich jetzt einen Dodo nehme, der dann mit Relegation, glaube ich, irgendwie 28, 29 Tore macht, war ja auch nicht der Spieler, der ständig immer am Spiel teilgenommen hat, der ständig in die Zweikämpfe gerammelt ist oder Traumpässe gespielt hat, sondern er stand halt da, wo er stehen muss und hat die Dinger dann halt reingemacht. Und deswegen finde ich gerade bei so Jungs wie jetzt Lagenmacher, lass die einfach auf den Platz gehen, die machen sich noch nicht so viel Gedanken. Und dann steht er immer richtig oder haut mal einen raus und macht seine Bude. Und dann kommt ja dieses Selbstvertrauen dann auch mit. Und genau. Ja, ich bin mal gespannt. Also es wird eine spannende Aufstellung. Ich denke mal, dass Thorsten natürlich seine 8 Spieler, schätze ich mal, wahrscheinlich schon im Kopf hat. Positionen, vielleicht auch 9, die sind wahrscheinlich schon safe, weil die Vorbereitung ist eigentlich durch. Aber Thorsten ist ja auch jemand, der immer auch gern guckt, okay, wer kommt auf der Gegenseite? Was haben wir für Ideen, was brauchen wir in dem Spiel oder für dieses Spiel und hat dann mit Sicherheit noch irgendwie 2, 3 Positionen, wo er sich vielleicht noch nicht 100% festgelegt hat.
Ja, Finn Lakenmacher, der hat mir auch sehr gut gefallen in dem, was ich gesehen habe, absolutes Kraftpaket. Wie du sagst, ja, die Statistiken bei 60 in der dritten Liga, der hatte jetzt nicht die Liga da kaputt geschossen, aber wie du sagst, das klar ist ein Stürmer, der wird an Toren gemessen, aber dann hättest du ja auch quasi immer nur Kreisliga spielen müssen, wenn man nur in die Tore bei dir geht. Du warst ja viel mehr wert für die Mannschaft. Und vielleicht ist es bei ihm ja ähnlich. Das ist ein absolutes Kraftpaket, der bei 60, wenn er gespielt hat, wahrscheinlich auch viel Wege gegangen ist, Wege geblockt hat. Weiß ich nicht, vielleicht auch mal den Kopfball quasi im vorletzten Kopfball oder so gespielt hat, ne? Man weiß es nicht. Lassen wir es doch, wie du sagst, einfach mal auf uns zukommen. Und das wollte ich zu Luca Marseiler noch sagen, wenn wir schon bei Körperlichkeit sind. Natürlich ist das jetzt hier kein Vukotic oder eben Lakenmacher, aber ich finde, der ist auf jeden Fall auch stabil dafür, dass er jetzt auch keine 1,95 Meter ist. Und der kam mir total so ein richtiger Allrounder vor. Und auf den freue ich mich persönlich wirklich sehr, wie auf alle. Ja, Filip Stojkovic ist ja auch zurückgekehrt, das habe ich eben noch vergessen, aber mal sehen, da liest man ja, dass er vielleicht auch wechselt, mal sehen, oder ob es vielleicht doch nochmal irgendwie einen Weg zurück gibt, weil er hat ja auch schon in diversen Spielen bewiesen, was er kann und das wäre eigentlich auch sehr schade, wenn das nicht mehr klappen würde, aber gut, wir werden es erleben auf jeden Fall. Marcel Schuhn, nachdem man ja auch so ein bisschen gelesen hat, naja, vielleicht wird er gehen, bleibt, ist auch die Nummer 1. Ja gut, wir haben schon so oft hier auch über ihn gesprochen und ja auch mit ihm, er war ja auch schon mal hier, vielleicht kriegen wir das demnächst auch mal wieder hin, mal sehen. Also ich finde es extrem wichtig, dass so eine Persönlichkeit auch, seine sportliche Qualität, die kennen wir auch. Gerade die Aufstiegssaison war ja bombastisch von ihm. Und aber ich finde gerade auch, wenn man eine Mannschaft mit so vielen Spielern dann irgendwie neu baut, ist das total wichtig, so jemanden zu haben, der diesen Verein auch so lebt und liebt. Und das glaube ich ihm auch wirklich.
Ja, es ist auch absolut notwendig, dass du so ein gewisses Gerüst einfach hast. Also du kommst ja jetzt aus einer Saison, wo klar, einige Spieler sind auch weg aus der Saison, die wirklich total übel war auch. Aber du trägst natürlich so ein Stück weit das mit. Also als Fan hast du das im Kopf und im Herz erstmal, tut's weh. Den Verantwortlichen geht's genauso, bis hin zum Platzwart. Also wenn du dann nach der Sommerpause zum ersten Training kommst, da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern du schleifst das noch so ein Stück weit mit und versuchst es dann in der Vorbereitung eben loszulassen und dir wieder Energie zu verschaffen, Selbstvertrauen zu verschaffen. Und gerade bei so einem, sage ich mal, Neustart irgendwo, wo viele neue Spieler da sind, vor allem Spieler, die dann auch tendenziell etwas jünger sind, die tendenziell eher aus der aus einer unteren Liga, sage ich mal, kommen, weil du bist ja tatsächlich dann aus der ersten Bundesliga irgendwo abgestiegen, ist es unfassbar wichtig, dass du so ein Gerüst hast mit Spielern, die den Verein kennen, die wissen, was brauche ich in der zweiten Liga, die den Jungs eben helfen können, Selbstvertrauen geben können, die so ein bisschen an die Hand nehmen. Und dann ist so ein Schuh eben für mich extrem wichtig. Du hast einen Fabi Holland, darf man aber auch nicht vergessen, der ist jetzt noch eine Zeit lang wahrscheinlich noch nicht ganz nah an der Mannschaft dran. Das heißt, der fehlt dir erstmal. Du hast einen Tobi Kempe, der den Verein in- und auswendig kennt. Der weiß, was ich in jeder Liga brauche. Und du hast einen Klaus angesprochen. Für ihn war es mit Sicherheit auch eine schwierige Saison letztes Jahr. Hat jetzt vielleicht über die EM sogar Selbstvertrauen tanken können, was viele eben da nicht konnten, weil die Pause dann da war. Und er ist auch ein Spieler, der vorangeht, der weiß, was brauche ich in der zweiten Liga, der mit Sicherheit auch vielen jungen Spielern was Gutes mit auf den Weg geben kann. Und das brauchst du. Also auch für einen Trainer. Der Trainer kann nicht immer alles regeln. Der braucht halt auch Jungs in der Truppe, auf die er sich verlassen kann, die Idee vom Trainer kennen, die das transportieren können. Und dann sind solche Spieler eben unfassbar wichtig, neben der Qualität, die sie ja eh schon haben. Kann man ja nicht, kannst ja nicht absprechen, die verlierst ja nicht.
Ja, ja. Also, dann schauen wir mal, wie das so wird gegen Düsseldorf. Gucken wir, wie gehabt, am Ende nochmal genauer drauf. Aber auch da, ich habe es bei der Saisoneröffnung schon gesagt, ich habe es bei, weiß ich nicht, bei sämtlichen Gelegenheiten haben wir es natürlich irgendwie davon gehabt, was das halt auch für eine krasse Liga da wieder ist. Habe ich bei der Mannschaftsvorstellung auch hier in Thorsten Lieberknecht nochmal drauf angesprochen. Und ja, der sagte auch, ja, natürlich haben wir die großen Namen, ne? Die kennen wir alle. Aber auch so ein Verein wie jetzt, er hatte, glaube ich, Elversberg genannt, ne? Was die da für eine Arbeit leisten, was die auch letzte Saison da abgezogen haben, unheimlich krass. Dann hast du immer so Vereine wie Fürth, ne, die dann da eigentlich nie mitgenannt werden, aber natürlich, das weißt du ja aus eigener Erfahrung, hast da gespielt, da auch ein bisschen davon leben, auch immer, ne, immer ein bisschen unterm Radar zu laufen, wie vielleicht, sagen wir mal, in normaler Art und Weise wäre ja auch. Also ich wüsste da eigentlich nicht, klar, so Aufsteiger, jetzt Ulm, Regensburg, sicherlich muss man erstmal Münster noch, ne, muss man erstmal abwarten, was die dann so leisten können. Aber ich glaube, uns erwartet eine unheimlich spannende, total abwechslungsreiche Liga und mit in der Spitze, wenn man da mal guckt, es geht dann los mit Köln gegen Hamburg. Okay, so kann man eine Zweitligasaison mal beginnen. Dann hast du da jetzt den ersten FC Nürnberg mit Miroslav Klose an der Seitenlinie. Wie geil ist denn das eigentlich?
Ja, du hast halt, wenn du dir das Tableau einfach mal anguckst, dann fängst du ja zumindest schon mal an, irgendwie so ein bisschen vorauszusehen, wie so eine Saison laufen könnte. Oder du hast ja irgendwie, jeder hat seine eigene Idee, okay, wer spielt dann am Ende vorne mit, wer spielt irgendwie hinten mit. Und ich finde es dieses Jahr total schwierig, weil wenn ich mir das Tableau jetzt angucke, dann sehe ich irgendwie, sage ich mal, 10, 12 Mannschaften, die alle um den Aufstieg spielen. Und dann sehe ich irgendwie ein paar Mannschaften, wo du denkst, okay, spielen wahrscheinlich eher um den Abstieg. Nur diese Rechnung ist im Fußball ja noch nie aufgegangen. Also egal, welche Saison du dir nimmst, du hast immer Überraschungsteams, du hast immer Teams, die du eigentlich eher vorne siehst, die dann auf einmal um Abstieg mitspielen. Und das macht das Ganze unheimlich spannend, aber auch unheimlich gefährlich. Weil gerade, und der Thorsten hat es dann angesprochen, so Mannschaften wie Elversberg, wenn du jetzt eben das Tableau anguckst und dann liest halt die Mannschaften und dann liest halt Elversberg irgendwann, dann denkt jeder, ja Gott, die spielen um Abstieg 100%. Oder so Teams wie Braunschweig, da denkst du, okay, in der Liga wird es für die unfassbar schwierig. Aber das sind genau die Mannschaften, die eben diese Liga jetzt schon kennen, die da überlebt haben, die genau wissen, was sie machen müssen, die sich schon von vornherein eher wahrscheinlich auf diesen Abstiegskampf vorbereiten, die genau wissen, jedes Spiel ist ein Endspiel für uns. Und genau solche Teams können dann Teams, die eben eher für den Aufstieg vorgesehen sind, unheimlich wehtun. Die sind unheimlich eklig. Und ich sag dir, und das würde ich jetzt schon prophezeien, wir sehen am Ende der Saison auf jeden Fall mindestens eine Mannschaft, die du jetzt noch eher auf dem Zettel für einen möglichen Aufstieg hast, oder das erste Drittel zumindest, die da bis ganz am Ende um den Abstieg spielen oder sogar vielleicht am Ende absteigen werden.
Ja,
würde ich jetzt schon mal so prophezeien.
Ja.
Weil genau diese Mannschaften, die jeder dann irgendwie nennt, die um Abstieg spielen, Braunschweig, Elversberg, die drei Aufsteiger, Ulm, Regensburg und Münster, die bringen auch eine gewisse Euphorie halt mit rein. Also ich weiß ja selber, wie es damals als Aufsteiger war. Ja, jeder redet vom direkten Wiederabstieg und du beißt dich da halt in so eine Saison rein und lass die dann halt mal auch vernünftig starten oder irgendwann diesen Zugriff finden, dann wird es unfassbar schwierig. Und ich sage dir, in Regensburg zu spielen, ist total undankbar. In Ulm zu spielen, in diesem Stadion, mit dieser Gewalt, die da entwickelt haben jetzt in den letzten Jahren, wird unfassbar schwierig. Also ich würde mal alle den Finger heben, würde sagen, unterschätzt diese zweite Liga nicht, weil jede Mannschaft ist darauf angewiesen, die, sage ich mal, 10, 12 Favoriten um den Aufstieg gut in so eine Saison reinzukommen. Und wenn ich schlecht in so eine Saison reinkomme und das vielleicht über 3, 4 Spiele am Anfang, dann Happy Birthday.
Ja, ist ja so, ne? Und da haben wir ja dann diese warnenden Beispiele mit Arminia Bielefeld. Gott bewahre, dass uns sowas nicht passiert. Also mir ist von mir aus eine stinklangweilige Saison, in der wir am Ende irgendwie Neunter werden, Anführungsstrichen. 1000-mal lieber, also um Gottes Willen, nicht, dass wir in irgendeinen Negativstrudel, ja, da rede ich jetzt nicht, jetzt wenn wir einen Fehlstart haben sollten. Ich glaube, das kann leider immer passieren mit einer Mannschaft, die so neu zusammengestellt ist, das meine ich nicht, ja, und da sollten wir auch nicht die Nerven verlieren, wenn wir nach 5, 6, 7 Spieltagen da nicht so stehen, wie wir uns das vorstellen, ne, aber am Ende zählt's und auf keinen Fall dürfen wir irgendwie absteigen, bitte, bitte nicht, ja, auf keinen Fall, das ist das aller Wichtigste und deswegen wäre es natürlich von Vorteil, wenn man einen guten Start hat, aber es ist, wie du sagst, wir spielen gegen teilweise seit Jahren eingespielte Teams. Da muss man erstmal gucken, ne? Da muss man einfach erstmal sehen, solche Umbrüche, die sind ja nicht immer irgendwie leicht. Ich bin sehr gespannt, dann auch so Hannover 96, die jetzt irgendwie nah dran waren, ne? Da auch ein gutes Team haben mit Stefan Leitl, ein Top-Trainer meiner Meinung nach. Hast der Hertha BSC, hast natürlich Schalke. Was ist mit denen? Was können die da jetzt leisten? Karaman finde ich genial, einen Schachzug, den zum Kapitän zu machen. Ich glaube, das wird den nochmal richtig beflügeln. Und so weiter. Also da sind ja Leute, Düsseldorf jetzt, ne? Unser erster Gegner. Dann hast du noch, weiß ich nicht, Paderborn, auch immer so eine Wundertüte. immer gut, auf einmal da oben mitzumachen und dauerhaft. Ich freue mich jetzt, ne? Es ist wie so oft, wenn wir zwei jetzt hier darüber reden, dann wird das nochmal sowas von verstärkt irgendwie. Also habe ich echt Bock drauf, ja. Und bevor wir auf Düsseldorf schauen, Toni, ich habe ja auch mal gefragt, machen wir auch mal ganz gerne, wer denn mal gegrüßt werden will, ne? Da haben sich doch, muss ich sagen, einige gemeldet. Und da werden wir mal ein paar jetzt hier nennen. Also, zuallererst, unsere Nummer 1, Marcel Schuhn hat sich gemeldet, der wollte gegrüßt werden, der hat darauf reagiert. Schuh,
grüß dich.
Ja, Schuh, hiermit natürlich als die Rückennummer, sagt das ja auch, als erster jetzt hier gegrüßt zu werden, natürlich schön. Und dann, es sind so viele, wir können gar nicht.
Die Wirtschaft hier in dem Podcast, ey, meine Güte.
Ja. Es sind so viele, die sich gemeldet haben, wir können gar nicht alle nennen. Also, aber auf jeden Fall, die zweite will auch gegrüßt werden, hat der Steve gesagt, ja. Hiermit ist unsere zweite gegrüßt, sind wir auch, was die Zahlen angeht, in der Reihenfolge geblieben. Dann der Andon aus Messel, Erik mit seiner Schwester Tabea, der Benny Sandner mit der Kurva Cerveza, der André aus G1 mit swiftigen Grüßen, oje André, was ist das für ein Musikgeschmack, an die neuen Jungs und auf einen guten Start in die Saison, na klar, Kaius 1898, wollt gegrüßt werden, ich, Lilienfan Nico aus dem Feindesland, nee, FFM, okay, der Johannes mit seinem Sohn Jakob, der jetzt erst 13 geworden ist, die treueste Lilie unter lauter Eintracht-Fans in Frankfurt, also das müssen wir doch, Johannes, eben, da habe ich dir ja schon oft Respekt gezollt, der Joni mal wieder, dann der Julian, Steven, ich grüße meine Verlobte Jenny, ich kann mir niemand Besseren an meiner Seite vorstellen, auch wie schön, oder? Da machen wir noch 3, Oscar, Sports Life wollt gegrüßt werden und der Alex, meinem Papa Uli Späth, alles und nachträglich alles Gute zu seinem 50. Geburtstag haben wir hier auch gemacht. Der Herr Würfel, ich, weil ich wie bei eurem letzten Gruß an mich wieder am Gardasee bin. Und der Jonathan, warum nicht mich? Naja, das haben wir doch jetzt auch gemacht, lieber Jonathan. Und ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich alle gegrüßt. Genau, der Uli Späth zum 50. Der ist gerade in Kroatien, das wollte ich noch dazufügen, im Urlaub. So, jetzt haben wir wirklich viele von denen gegrüßt. Tut uns leid, es sind so viele. Beim nächsten Mal seid ihr's. So, Toni. Und jetzt kommen wir doch mal, würde ich sagen, zu unserer schon sehr liebgewonnenen, noch neueren Kategorie.
Collins Kultstadion.
Und da habe ich ja bei Insta natürlich quasi schon verraten, welches wir denn heute haben, weil wir fragen ja immer, Toni, ne, wie denn auch unsere Hörer unser Kultstadion finden. Und es ist diesmal das schöne Ruhrstadion an der Castroper in Bochum. Stark. Und bevor wir zur Wertung kommen von euch, ne, ihr sollt ja von 1 bis 10 eine Punktzahl vergeben, Toni, möchte ich dich erstmal fragen, noch nicht deine Punktzahl verraten, aber ich möchte erstmal gerne wissen, was sind denn deine Erinnerungen? Ich glaube, du warst schon öfter da, aber hast du auch mal gespielt?
Ja, tatsächlich habe ich nie dort gespielt, aber ich war schon dort, war immer eher die Ersatzbank, die jetzt gut bewerten. Vielleicht wäre das mal so eine Rubrik. Es wäre doch mal eine eigene Rubrik, dass ich die Ersatzbänke von der dritten bis in die erste Liga bewerten kann, nach Bequemlichkeit. Da war ich nämlich oft gesessen. Und fast überall. Spaß beiseite. Aber ich muss sagen, ich bin ja ein absoluter Freak von Oldschool-Stadien. Kultstadien. Bin ja auch verliebt, immer noch in das alte Böllenfalter-Stadion. Muss ich ja immer mal wieder auch erwähnen. Deswegen gefällt mir das Ruhrstadion in Bochum auch besonders gut. Also ohne jetzt schon mal meine Punktzahl spoilern zu wollen, aber da ist wirklich, wenn du da hinfährst, wenn du da reinläufst, Herbert Grönemeyer, ja, ultra bekloppte Fans, eine geile Stimmung. Also das ist schon nah dran an dem Stadion, wo ich gern unten im Keller so ein Zimmer hätte zum Wohnen.
Ja, also es ist, ne, so ein mittelgroßes Stadion, ne? Ich glaube 26.000 passen rein. Und ich finde auch, das gehört einfach zum deutschen Fußball so dazu, wenn man an irgendwie Kultstadion denkt, dann kommt man ganz schnell dahin. Und das Schöne ist, Toni, dass wir uns das Ganze auch von einem absoluten Experten nochmal erzählen lassen können. Denn Wir haben es wieder hingekriegt, dass uns der Stadionsprecher, beziehungsweise einer der beiden, die haben auch zwei in Bochum, hier uns ein paar Auskünfte gibt, und zwar Antworten auf unsere Fragen. Und zwar heißen die beiden Stadionsprecher Michael Wurst und Ansgar Borgmann. Und der Ansgar, den habe ich gerade heute Morgen noch kontaktiert. Und der ist nämlich auch beim Radio und hat Morningshow gehabt und uns trotzdem noch die Antworten auf unsere Fragen geschickt. Ja, und ihr kennt das ja, wir hatten das ja schon mit Christoph Tautz aus Saarbrücken, ne, und Michael Trippel aus Köln. Und jetzt machen wir das mit dem Ansgar. Und zwar, also, erste Frage, lieber Ansgar, was zeichnet das Ruhrstadion aus deiner Sicht denn aus? Was gibt es nirgendwo anders?
Hallo Toni, hallo Colin, hallo liebe Linienfans. Hier ist Ansgar Borgmann, Stadionsprecher des VfL Bochum. Ich freue mich sehr, dass ich im Podcast bei euch zu Gast sein darf, um ein bisschen über unser Schmuckkästchen zu plaudern. Das Ruhrstadion in Bochum an der Castroper Straße, einzigartig, also reines Fußballstadion, das wisst ihr selber. Da kommt so richtig Stimmung auf. Dieses Stadion kann eine Wahnsinnsdynamik entwickeln, hat uns zum Glück auch schon einige Punkte gebracht in den vergangenen Jahren. Und das Einzigartige ist, also es liegt halt mitten in der Stadt. Du fährst mit der Straßenbahn gefühlt bis in den 16-Meter-Raum hier bei uns. Kannst auch problemlos vom Bahnhof hochlaufen. Ansonsten sind das zwei Straßenbahnhaltestellen und dann bist du wirklich mitten in der Stadt bei uns im Schmuckkästchen im Ruhrstadion an der Castroper. Und das ist wirklich einzigartig.
Stimmt. Wir machen direkt weiter anschließend mit der nächsten Frage. Ansgar, was liebst du denn besonders am Ruhrstadion?
Einzigartig ist natürlich die Größe, 26.000. Also dann ist Schluss, bei 26.000 sind wir ausverkauft. Ein kleines, feines Stadion, das wahnsinnig laut sein kann und das uns eben, hatte ich ja schon mal angedeutet, wirklich Punkte bringt. Du bist so nah dran, du bist so eng an der Mannschaft, du hörst die Zweikämpfe, du siehst die Schweißperlen fliegen. Das ist wirklich Fußball pur. Und gerade bei uns im Ruhrgebiet, wo Fußball ja gearbeitet wird, mehr geht einfach nicht.
Fußball gearbeitet, Toni. Ich glaube, da sind wir ja auch da sehr gleich. Das mögen wir ja auch gerne. Und ja, dieses nah dran, ne, was der Ansgar da gerade sagt, das finde ich auch toll. Also das finde ich, ist auch krass der Fall da, ne?
Ja, absolut. Also das ist halt dieser Sprung, finde ich, den Darmstadt jetzt auch nochmal gemacht hat. Von der Aschenbahn, sage ich mal, die außenrum war, jetzt zum reinen Fußballstadion. Das macht schon viel aus. Also wenn ich näher dran bin, ist als Spieler irgendwie ein krasseres Gefühl, weil es dann doch nochmal ein bisschen Lautstärke auch mitbringt und so diese Verbindung auch da ist, noch enger. Und das ist eben in Bochum, ja, gefühlt seit Ewigkeiten so. Ja. Dass ich da hautnah dran bin und gefühlt, ja, wenn ich mich warm mache und das nicht gut genug mache, die mir mit dem Regenschirm auf den Kopf schlagen können. Ja. Und mit dem Bierbecher auf jeden Fall treffen, weil das ist ja mit so einer Aschenbahn dazwischen ziemlich schwierig, aber dort, ja, jeder Schuss ein Treffer so ungefähr. Nee, das macht schon, also das gibt ja einfach nochmal so einen extra Kick, muss ich sagen. Ja. Sowohl als Spieler, als auch wenn du als Zuschauer dort bist und einfach so nah dran sein kannst, das ist schon was Besonderes.
Ja, finde ich auch. Dann, lieber Ansgar, was ist dein liebstes Ritual an einem Spieltag?
Lieblingsrituale vor dem Spiel bei uns im Stadion habe ich zwei. Zum einen gibt es seit vielen, vielen Jahren bei uns das Maskottchen des Tages. Ist entweder ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge, so in der Regel zwischen 5 und 10 Jahre alt. Und das Maskottchen des Tages geht dann mit meinem Stadionsprecherkollegen Michael Wurst kurz bevor die VfL-Mannschaftsaufstellung verlesen wird, gemeinsam mit der Ostkurve, auf den Rasen, dann gibt es ein kleines Interview und zum Abschluss tippt dann das Maskottchen des Tages immer das Spiel. Es ist überraschenderweise natürlich noch nie vorgekommen, dass ein Maskottchen des Tages gegen den VfL tippt. Das wird es wahrscheinlich nie geben. Und direkt danach gibt es dann die VfL-Mannschaftsaufstellung und dann kommt natürlich das Ritual schlechthin, das auch für viele Gästefans, wie wir wissen, was Besonderes ist, dann läuft Bochum von Herbert Grönemeyer, also die Stadthymne und auch die VfL-Hymne schlechthin. Wir wissen unter anderem von Bastian Schweinsteiger, der das mal im Interview gesagt hat, dass er das immer sehr genossen hat, diese Klänge dann kurz vorm Spiel unten im Kabinengang zu hören, wenn das ganze Stadion Grönemeyers Bochum singt.
Ah, oh, cool, hey. Richtig cool erzählt. Mega. Ja,
das ist halt auch so ein Lied, was irgendwie jedem präsent ist. Also ja. Und wenn du dieses Lied dann hörst in diesem Fangesang, ist nochmal spezieller, nochmal besonderer und das prägt sich ein. Also höre ich heute noch in meinen Ohren klingen. Aber ich bin halt auch so ein Freak. Ich liebe halt auch solche Fanlieder. Wenn ich jetzt gerade auch zum Beispiel Sweet Caroline oder so von den irischen Fans oder so, das könnte ich mir 1000 Mal bei YouTube anhören, weil da kommen die Gänsehaut automatisch. Das ist absolut unbeschreiblich.
Ja, finde ich auch. Ja, dann die nächste Frage an den Ansgar. Was wissen wir vielleicht noch nicht über das Ruhrstadion, beziehungsweise hat er denn vielleicht eine Anekdote für uns?
Was einige nicht über das Ruhrstadion möglicherweise wissen, ist die Tatsache, dass es ja nahezu zeitgleich gebaut worden ist mit dem Original Westfalenstadion in Dortmund, also mit dem ursprünglichen Westfalenstadion. Die sahen sich auch mal sehr, sehr ähnlich, waren auch ähnlich groß, so um die 50.000 Fans etwas mehr. Und das Ruhrstadion ist im Laufe der Zeit dann wirklich geschrumpft. Also es ist halbiert durch Umbaumaßnahmen, durch neue Sicherheitsvorkehrungen, die immer wieder zustande kommen, auf Stand jetzt 26.000 Plätze, die wir reinlassen dürfen. Und was der ein oder andere nicht weiß, es fanden auch Konzerte statt im Stadion. Klar, Grönemeyer, der hat in diesem Sommer noch gespielt, aber in den 80ern unter anderem David Bowie und Peter Gabriel, die Live-Konzerte im Stadion in Bochum gespielt haben. Ich glaube, das haben die wenigsten auf dem Schirm.
Nee, das wusste ich auch nicht. David Bowie in Bochum, das ist ja auch geil.
Das habe ich auch nicht gewusst, vor allem, dass es so geschrumpft ist. Ist überraschend.
Auch krass, oder? Ich meine, wenn er sagt 50.000, was, also klar, früher waren die Leute vielleicht ein bisschen kleiner, aber also das muss ja einiges an Umbaumaßnahmen irgendwie gehabt haben, oder?
Ja, absolut.
Ja. Okay, zwei Fragen haben wir noch. Die vorletzte. Ob er denn vielleicht einen Auswärtsfahrer-Geheimtipp hat, ne, wenn wir das nächste Mal da sein sollten. Keine Ahnung, wann das dann wann auch immer das sein wird. Ne, was er uns denn da vielleicht irgendwie an Kneipen oder was weiß ich was so empfehlen kann. Was müssen wir als Auswärtsfan dann auf jeden Fall gemacht haben?
Also, liebe Lilien-Fans, wenn ihr das nächste Mal bei uns in Bochum zu Gast sein werdet, was hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern wird, dann müsst ihr auf jeden Fall ins Bermuda-Dreieck. Das Bermuda-Dreieck ist das Kneipen- und Szeneviertel bei uns in der Stadt. Da reiht sich wirklich eine Kneipe an die nächste. Und da gibt es auch die weltbeste Currywurst. Auf die sind wir sehr, sehr stolz. Die ist von der Marke Dönninghaus. Es gibt mitten im Bermuda-Dreieck das Bratwursthaus. Also da eine Currywurst, gerne mit Pommes und Schranke, wie wir im Ruhrgebiet sagen. Und dann habt ihr eine gute Grundlage. Und ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, von der Innenstadt bis zum Stadion sind es maximal 3 Straßenbahnhaltestellen. Da Grundlage schaffen, gerne vorher ein Bierchen trinken und dann ab zu uns an der Kastropper ins Ruhrstadion.
Ich war ja auch schon öfter mal dort im Pressebereich im Ruhrstadion. Und Toni, was soll ich sagen? Ich glaube, es gibt gar nichts anderes außer Currywurst da zu essen. Und in was für Bottichen, da kannst du drin schwimmen, gefühlt. Das ist das Entmüdungsbecken mit Currysoße, ja? Ja. Also, hört sich gut an. Also könnte ich auch, wollen wir jetzt, wenn wir gleich fertig sind, wollen wir direkt los, oder? Auf ins Bermuda-Dreieck.
Ich beschränke mich dann auf Bier und Pommes.
Ist in Ordnung. Ist kein Problem, wir teilen uns das, diese große Aufgabe. Und letzte Frage. Lieber Ansgar, was verbindest du denn mit uns? Wie sieht er denn den SV Darmstadt 98? Wie sieht er denn die Lilien?
Was verbinde ich mit den Lilien? Was verbinde ich mit Darmstadt 98? Also zum einen habt ihr natürlich die sympathischsten Farben überhaupt, blau-weiß, mehr geht nicht. Gerrit Holtmann verbinde ich natürlich mit euch, der war ja jetzt ausgeliehen an euch, ist jetzt zurück bei uns beim VfL, Torschütze des Jahres vor ein paar Jahren gewesen mit diesem unfassbaren Sololauf gegen Mainz 05, damals im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg wieder. Ganz, ganz feiner Kerl. Ich hoffe, dass er bei uns jetzt an der Kastropper Straße Fuß fassen kann. Und der Name Kempe, der verbindet natürlich, ne? Tobias Kempe bei euch, sein Papa, Thomas Kempe, legendärer Libero gewesen in fast 250 Spielen für den VfL. Mitte der 80er bis Anfang der 90er muss das gewesen sein. Also das natürlich auch eine Verbindung. Ich drücke euch von Herzen die Daumen in einer wirklich wahnsinnig attraktiven, aber eben auch wahnsinnig schweren Zweitligasaison. Hoffe, dass wir uns ganz, ganz schnell mal wiedersehen und schicke aus Bochum den Bergmannsgruß rüber an euch, an alle Lilien. Glück auf!
Also erstmal, was ein sympathischer Typ, oder? Also richtig, richtig cool.
Ja, richtig. Vielen, vielen Dank. Also bereichert unseren Podcast absolut. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wiedersehen und ich hoffe, dass es dann in der ersten Liga ist und nicht in der zweiten.
Ja, das denke ich auch. Ja, also das mit dem Thomas Kempe, da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht im ersten Moment, aber natürlich, das ist ja eine Bochum-Legende, passend zum Ruhrgebiet, glaube ich auch mal mit Goldkette. Ich glaube, den gibt es gar nicht ohne. Tobi, wenn du uns hörst, musst du mal schreiben, hast dein Vater schon mal ohne Goldkette gesehen? Ich glaube nicht, oder? Ja, aber ich glaube, der hat auch wie die Faust aufs Auge hingepasst, ne? Das ist genau dieses Arbeitermentalität, da wirklich jahrelang die Knochen hingehalten, das ist natürlich wahr, ne?
250 Spiele, das ist auch stolz. Wahnsinn.
Absolut. Ja. Also, wir halten fest, VfL Bochum einfach ein cooler Verein unter diesen Riesen, muss man sich da ja auch erstmal behaupten, ne? Also danach Dortmund und Schalke und du bist da irgendwo im Sandwich. Das ist, glaube ich, auch nicht immer so leicht da. Aber gut, da können ja noch kleinere in Anführungsstrichen oder jetzt Duisburg mit dem Abstieg und wenn man da haben wir noch nicht von Rot-Weiß Oberhausen und Essen haben wir auch noch nicht gesprochen. Also Ruhrgebiet, fangen wir gar nicht erst an, ist ja eh geil da. Also, aber ich mochte den VfL Bochum schon immer und das Stadion erst recht. So, Toni, jetzt gucken wir mal, würde ich vorschlagen, was unsere Hörer denn so abgestimmt haben. Ne? Also auf einer Skala von 1 bis 10 hatte ich ja gefragt. Na klar, 1 ist das Schlechteste und 10 das Beste. Und nur mal zum Vergleich, wir hatten ja jetzt schon Ludwigspark, ne, zuletzt Saarbrücken, der hatte 7,9. Und Rhein-Energiestadion Köln, unsere Premiere, das war ja richtig stark, ne? Das war 8,7. Klar, kann man ja auch verstehen, das ist ja auch einfach richtig geil. So, Toni, und wir haben jetzt hier fürs Ruhrstadion waren auch echt einige Zehner dabei, 9er, 9,5. Ja, da haben die Leute auch ähnlich geschrieben. Also da waren auch ein paar Vierer dabei, vereinzelt, weil für Rollifahrer ist das da sehr eng und ich glaube, es gibt nicht viele Plätze. Aber zum Beispiel der Jakob hat geschrieben, schmuckes Teil mitten in der Stadt, Einlass- und Security-Erfahrung sehr schlecht, deswegen nur eine 7. Dann aber eine 10 vom Timo, der Spielertunnel zeigt die Verbundenheit zum Pott, das ist ja auch da, ne, so wie im Schacht. Mhm. Dann von Nico 7, geile Hütte mit nostalgischem Feeling, Stimmung und Fans auch top, Abzug nur für Gästeblock. Und das kam oft, dass der Gästeblock da einfach nicht so geil ist, weil der da so ein bisschen da in die Ecke gedrängt ist und so ein bisschen aufgeteilt ist. Und aber der Antonio zum Beispiel, 9, geiles kleines Stadion mit mega Stimmung und die Hymne ist legendär. Nervig, deswegen lese ich es auch vor, Tormusik. Die haben auch diesen komischen Marsch, wie die Bayern auch. Boah, ich kann den auch überhaupt nicht ab. Boah, kann ich. Und ich glaube, Bielefeld hat den auch. Ich glaube, die drei haben diesen komischen Marsch. Also wirklich, Leute, also das gibt für mich auch wirklich Abzüge. Ich kann diesen, das ist doch, wir sind doch nicht im Zirkus, ey. Also das kann wirklich, das kann ich nicht verstehen. Hast du den auch im Ohr?
Ich habe ihn im Ohr, Marsch? Ja, das stimmt.
Da kann ich persönlich gar nichts mit anfangen, wirklich. Das geht mir auch tierisch auf die Nerven, das muss ich wirklich sagen. Aber das hat jetzt ja mit dem Stadion per se nichts zu tun, aber klar mit dem Stadionerlebnis. Ja, und das sind so die Kommentare, sag ich mal. Das gleicht sich dann, aber natürlich eine absolut hohe Meinung. Und Toni, wir kommen bei einer 8,4 heraus. 8,4 von unseren Hörern und Hörerinnen, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Jetzt bin ich gespannt, Toni, was gibst du denn?
Also ich bin ja immer etwas verhalten gewesen, weil ich natürlich erstmal die Stadien so ein bisschen einordnen muss. Aber ich muss sagen, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, für mich ist das ein absolutes Traditionsstadion. Geile Fans, enges Stadion, direkt am Spielfeld, Herbert Grönemeyer im Ohr. Das ist für mich alles, zählt alles mit rein und ich kann es eben nur aus Spielersicht irgendwo so ein bisschen bewerten, weil ich im Gästeblock tatsächlich noch nicht stand dort. Von mir gibt es für dieses Stadion eine 9, weil das für mich schon nah an das kommt, wo ich mich sehe. Sagen wir es mal so.
Ja, okay. Eine 9, ich kann es gut verstehen. Ich muss sagen, weil eigentlich spricht vieles dafür, dem wirklich auch eine 10 zu geben. Ne, was ihr alle schon gesagt habt, was wir jetzt schon festgehalten haben. Aber für mich gehört das, dieses Stadionerlebnis eben dazu. Und dieser Marsch, das ist bei mir 2 Punkte Abzug. Deswegen ist es bei mir auch in Anführungsstrichen nur eine 8, weil eigentlich ist es richtig geil da, ja. Und Gästeblock, ja, genau. Also es ist in Anführungsstrichen nur eine 8, aber wir halten fest, absoluter Kult, ganz weit oben, ja. Wird knapp vom Rheinenergiestadion geschlagen, aber VfL Bochum mit seinem Ruhrstadion, wir sind dankbar, dass es euch gibt. Ihr gehört zum deutschen Fußball, aber sowas von dazu. Also echt cool und nochmal ein Danke an den Ansgar.
Danke dir, Ansgar, und ich glaube, die knappen 8,4, 8,5, die haben sie auf jeden Fall verdient.
Absolut, absolut. Gut, ja, dann Toni. Dann blicken wir auf unser erstes Saisonspiel voraus. Ich glaube, da müssen wir gar nicht lang rummachen. Wir können gar nicht viel bewerten. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Ich weiß nur, dass Düsseldorf stark ist und ich bin gespannt, was du tippst, was du denkst, was das gibt.
Ja, bevor ich jetzt nochmal oder bevor wir auf Düsseldorf gucken, haben wir noch einen Gruß tatsächlich vergessen heute, gell? Weil unser Cheftrainer Thorsten Lieberknecht hat heute Geburtstag. Ja.
Na klar. Und
das wollen wir uns hier natürlich auch nicht nehmen lassen. Thorsten, unsere herzlichsten Glückwünsche. Bleib vor allem gesund, das ist das Wichtigste. Und maximalen Erfolg für die kommende Zweitligasaison.
Ja, ganz genau. 51 Jahre und ich glaube, ich habe gerade heute auf dem Foto gesehen, was der Verein gepostet hat. Waden, lecco mio. Nach wie vor, also sowas von gute Fußballer Waden. Respekt.
Feier heute schön, lass dir gut gehen. Und jetzt können wir dann mal vorausschauen auf Düsseldorf. Ja, genau. Du hast dann angesprochen, es ist auch für mich unfassbar schwer, da jetzt irgendwie großartig was zu sagen. Auch die Düsseldorfer Mannschaft hat sich ein Stück weit verändert. Ach, es ist eine unangenehme Mannschaft immer für uns gewesen. Einen sehr guten Trainer, meiner Meinung nach. Knapp am Aufstieg irgendwo gescheitert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dieses Jahr eben da wieder mitspielen werden. Aber es ist natürlich auch wie bei uns ähnlich. Klar, wir sind dann am Ende irgendwo abgestiegen, aber auch wenn du in der Relegation, sage ich mal so, bitter scheiterst, hinterlässt du Spuren im Kopf. Und das muss man auch erstmal aufarbeiten. Ach, mein Gott, ey. So ein Tipp am ersten Spiel da gesehen.
Schwer, gell?
Das ist echt verdammt fies. Ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit finden. Ich glaube aber, dass uns das unheimlich hilft, dass wir ein Heimspiel haben und alle Fans einfach wieder Bock haben, die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Ich würde jetzt einfach mal zum ersten Spiel ein 1:1 tippen. Weil ich glaube, Düsseldorf ist echt eine gute Truppe. Wir haben uns immer schwer getan. Ich glaube, so ein 1:1 wäre ein Ergebnis, mit dem kann ich gut leben.
Ja, ich bin die ganze Zeit am Hin und Her schwanken und muss mich entscheiden und tatsächlich 1:1 hätte ich für fair auch erachtet sozusagen, aber da du das jetzt tippst, dann tippe ich auf ein paar mehr Tore, nämlich auf ein 2:2 aus den gleichen Gründen wie du. Also ich hoffe natürlich auf einen Heimsieg, ich möchte aber da auch einfach ich will selbst einfach nicht zu viel da Druck, ne, oder Erwartungen irgendwie schüren, auch für mich selbst, weil eben man kann es noch gar nicht einschätzen und gegen so eine gute Mannschaft wie Düsseldorf, wie du sagst, man muss sich erstmal finden. Wir nehmen alles, was mehr ist, nehmen wir gern. Aber ich glaube, damit könnte man absolut gut leben, wenn es so wäre zum Start dieser Saison.
Das klingt doch vernünftig. Den Sieg nehme ich auch, keine Frage.
Eben, eben. Gut, Toni, dann herzlichen Dank. Das hat jetzt wirklich nach so langer Pause auch total viel Spaß gemacht. Und eben, ihr hättet ihn sehen sollen, wie er sich kurz den Kopf zermartert hat mit den Händen am Kopf, was er jetzt tippen soll. Das war
sehr gut. Ja, das ist totale Scheiße, ey.
Ich liebe es einfach, wie bei dir immer diese Leidenschaft für unseren Verein und diese Liebe, die manchmal in den kleinen Gesten sich da auch niederschlägt. Ich weiß, dass dir das auch wehtut, nicht auf Sieg zu tippen. Ja, cool. an unserem Herzen scheitert es nicht. Also vielen Dank, ich freue mich auf die kommende Saison.
Ich auch. Colin, danke. Das war wieder Therapie nach so einer Sommerpause.
Ja,
lass uns starten, hoffentlich mit Punkten, sagen wir es mal so. Und dann freue ich mich auf nächste Woche und wenn wir das erste Spiel so ein Stück weit analysieren können. Ich wünsche euch allen viel Spaß am Sonntag im Stadion. Ich muss leider zugeben, ich kann nicht. Meine Zwillinge hatten Geburtstag und da ist der Kindergeburtstag geplant. Ist halt, wie es ist. Sagen wir es mal so, ohne Wertung.
Aber den Live-Ticker wirst du verfolgen.
Ja, aber auf jeden Fall, da klingelt es. Hoffentlich.
Ja.
Ganz okay. Offen.
Dann viel Erfolg dabei, gell? Und dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Wir gucken einfach mal, wie es geht. Toni hat es gerade angesprochen. Ihr werdet es erfahren. Also ich freue mich. Dann macht's gut und ein schönes Wochenende. Bis dann.
Bye, bye. Ciao, ciao. Tschüss auch.
Düsseldorf, jetzt passt's einfach.